Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie erneut gegrüßt einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Ich nehme diese Predigt am 10. November auf. Und bis Sie sie dann hören, hat sich vielleicht etwas getan, ein wenig etwas sich verändert. Ich denke nicht allzu viel. Ich spreche von der chaotischen Situation in Amerika. Und Sie haben sicherlich das alle auch ein wenig verfolgt. Auch die Tatsache, dass jetzt Joe Biden als der nächste Präsident deklariert worden ist, Kamala Harris als die nächste Vizepräsidentin. Und das Ganze ist total vorschnell geschehen, denn, wie ich Ihnen erklären werde, und das hat auch sehr viel zu tun mit der Substanz der heutigen Predigt, sind beide in keinster Weise als Präsident oder Vizepräsidentin vom Rechtlichen her gesehen anzusehen. Aber die ganze Welt, oder zumindest die meisten der politischen Führer, gehen davon aus, dass Joe Biden der nächste Präsident ist, dass er bereits als solcher deklariert worden ist, denn was ist geschehen? Die linksgerichtete Presse, die Massenmedien hier in den Vereinigten Staaten, haben am 7. November frühmorgens alle zusammen, interessanterweise, übereinstimmend und zum gleichen Zeitpunkt erklärt, dass Joe Biden als der nächste Präsident gewählt worden sei. Die einzige Organisation, die davon Abstand genommen hat und gesagt hat, nein, nein, mal nicht so schnell, war Newsmax, eine natürlich konservative Organisation, aber sehr wohl eine ernstzunehmende Organisation. Also nicht eine solche, die so als Verschwörungstheoretiker verschrien sind. Aber alle anderen haben es übereinstimmend erklärt. Und dann ist es in der ganzen Welt erklärt worden, natürlich auch hier in Deutschland. Ja, Biden ist der nächste Präsident, er ist zum nächsten Präsidenten gewählt worden. Und da haben viele Politiker in aller Welt sich beeilt, mit ihm ins Bett zu steigen. Allen voran Boris Johnson und dann auch Benjamin Netanyahu und natürlich auch Angela Merkel, wen wundert es, haben alle ihn anerkannt als den nächsten Präsidenten. Er sei jetzt ja nun vom amerikanischen Volk als nächster Präsident gewählt worden. Das Ganze ist eine absolute Korruption und eine Verdummung der Menschen durch die Massenmedien. Denn was ist zurzeit die Situation? Die Situation ist die, dass alles dies Vorhersagen sind, Schätzungen. Die Zählungen halten nach wie vor an. Mit anderen Worten, man kann gar nicht sagen, wer überhaupt der nächste Präsident sein könnte anhand der Zählungen. Es werden auch viele Anklagen jetzt erhoben von Wahlbetrug und Wahlmauschelei. Auch in verschiedenen Staaten in Amerika, wo Wahlbetrug, man könnte sagen, von der Geschichte her gesehen, gang und gäbe waren. Und das geht alles jetzt zum Gericht. Viele Wahlzettel wurden akzeptiert, zum Beispiel in Pennsylvania, obwohl nach dem Gesetz die gar nicht hätten akzeptiert werden dürfen, weil sie nämlich nach dem Stichtag der Wahl eingetroffen sind. Es gibt viele eidesstattliche Versicherungen, die besagen, wie man versucht hat, die Wahlen zu manipulieren. In Nevada alleine wurde heute eine Liste dem Gericht übergeben, ich glaube von 3000 Wahlbetrügereien, angeblichen Wahlbetrügereien, wo also Leute sich vorgestellt haben und gesagt haben, okay, so ist es passiert. Man hat Wahlzettel gefunden, die waren irgendwo im Papierkorb. Man hat jetzt einen Computerglitch, wie es so schön heißt, festgestellt in einem Bundesstaat, wo 6000 Stimmen Biden gegeben worden sind und den Demokraten, obwohl in Wirklichkeit sie hätten an Trump weitergegeben werden müssen. Das ist jetzt korrigiert worden. Aber wie viele weitere Mauscheleien haben stattgefunden? Vom Rechtlichen her gesehen hat noch gar keine Erklärung stattgefunden, denn das Electoral College, wie es so schön hier heißt, muss erst einmal das alles zertifizieren und muss es dann also auch bekannt geben. Und das geschieht nicht vor Mitte Dezember. In der Zwischenzeit laufen die Wahlen oder die Wahlzettel werden weiterhin angeschaut. Und gerade auch bei den Wahlzetteln, die nach der Wahl oder auch vielleicht sogar vor der Wahl eingetrudelt sind, muss man sehr aufpassen, denn da ist natürlich auch potenziell sehr viel Betrug mit im Spiel. Und es sieht ganz danach aus, dass sich das höchste Gericht hier mit der Sache befassen wird. Also wie gesagt, diese ganzen Erklärungen sind bedeutungslos, sind ohne jedwede Konsequenz, sollten es zumindest sein. Aber man hat das alles so schön schnell propagieren wollen, denn man wollte ja unbedingt, dass Biden gewinnt. Ich bin jetzt nicht zwischenzeitlich jetzt ein großer Anhänger von Trump geworden, darum geht es in keinster Weise. Es geht aber darum, dass wir Klarheit haben müssen und dass wir auch verstehen müssen, wie korrupt das gesamte politische System in Amerika ist, aber nicht nur in Amerika. Nicht nur in Amerika. Es wird gesagt, ja, es gibt keinerlei Beweisgrundlage dafür, dass es zu Wahlbetrug gekommen sei. Keine Beweisgrundlage bei so und so vielen eidesstattlichen Versicherungen. Ja, kann man das einfach so vom Tisch kehren, unter den Teppich kehren und sagen, ja, das interessiert uns nicht, denn wir wollen ja verzweifelt, dass Biden der nächste Präsident wird. Man möge sich einmal vorstellen, wenn es dazu kommen sollte, dass Trump im Amt bleibt. Was wird wohl seine Reaktion sein gegenüber den Politikern, die sich abgewandt haben von ihm und schnell dann Verbindung und Unterstützung und Freundschaft heucheln mit dem angeblich neuen Präsidenten, Joe Biden? Ich hatte in der letzten Predigt über politische Allianzen gesprochen und wie zerbrüchlich und zerbrechlich die sind. Und werde mit dem Thema heute in gewisser Weise fortfahren. Aber wenn Sie die letzte Predigt nicht gehört haben, schadet es für diese Predigt nichts, denn diese Predigt steht auf Ihren eigenen Beinen. Aber es geht mir jetzt ganz allgemein um Korruption, um Verschwörung, um Rebellion der herrschenden Klasse, derjenigen, die über die Bürger in welchem Land auch immer herrschen. Und natürlich ist Amerika zurzeit eine sehr gute Einführung, ein sehr gutes Beispiel von dem, was in der Welt vor sich geht. Aber was sagt die Bibel dazu? Gibt es in der Bibel Beispiele, die das alles auch klarstellen? Natürlich gibt es die. Und darauf wollen wir heute einmal eingehen. Und wir wollen auch begreifen, wer hinter allem steckt und wieso es dazu kommt und wer diese sogenannten gutgläubigen Menschen und auch solche, die gar nicht so gutgläubig sind, dazu verleitet, Positionen einzunehmen, die absolut total verkehrt sind. Ich spreche jetzt heute von politischen Wahlen, politischer Korruption. Ich könnte auch vom Coronavirus sprechen und von all den Maßnahmen, die jetzt wieder erlassen werden, gerade auch in Deutschland und in Europa. Auf was stützen die sich? Die stützen sich auf sogenannte wissenschaftliche Erkenntnisse von einigen Wissenschaftlern. Die anderen Wissenschaftler, die klar und deutlich dagegen sprechen, die sagen, so ist es ja gar nicht, die werden mundtot gemacht. Von denen will man nichts hören. Hier in Amerika ist es so, dass sich die Linksgerichteten, gerade auch diese sogenannte Squad-Gruppe von diesen fünf jungen Mädchen, sagen wir mal, die haben sich jetzt zusammengetan, oder zumindest eine von denen, die hat jetzt dazu aufgerufen, eine Liste herzustellen, die auch hergestellt wird, und alle die namentlich zu benennen und in diese Liste einzutragen, die in irgendeiner Form für Trump eingetreten sind, die will man nämlich dann boykottieren. Da will man nämlich sehen, dass die keine Arbeit mehr bekommen, zumindest nicht im öffentlichen Dienst. Das ist eine Diktatur, wie sie unglaublich ist. Aber das ist zurzeit der Vorgang in Amerika. Fangen wir einmal an, ein wenig im 1. Samuel-Buch zu lesen. 1. Samuel, Kapitel 8, die Verse 1 bis 20. 1. Samuel 8, angefangen Vers 1. Hier geht es nämlich auch darum, wie es dazu kam, dass Israel, das Haus Israel, in diesem Falle war es sogar Israel und Juda zusammengenommen, dass die einen König wollten, die wollten einen Herrscher, die wollten jemanden, der über ihnen herrschte. Und wir sehen den Fluch der bösen Tat, wie er hier beschrieben wird. 1. Samuel 8, angefangen Vers 1. Und man hat immer Gründe, die man dann vorbringen kann. Ja, wir wollen das, weil. Aber es sind keine Gründe, die von Gott akzeptiert sind. Als aber Samuel alt geworden war, da setzte er seine Söhne als Richter über Israel ein. Sein erstgeborener Sohn, der hieß Joel, und der andere Abia, und sie waren Richter zu Beersheba. Aber seine Söhne wandelten nicht in seinen Wegen, sondern suchten ihren Vorteil und nahmen Geschenke und beugten das Recht. Und da versammelten sich alle Ältesten Israels und kamen nach Rama zu Samuel und sprachen zu ihm, siehe, du bist alt geworden, deine Söhne wandeln nicht in deinen Wegen, wir müssen jetzt was tun, wir müssen jetzt gegen Gott rebellieren, so setze nun einen König über uns, der uns richte, wie ihn alle Völker haben. Wir wollen so sein wie alle anderen Völker auch. Die gleiche Korruption, die bei den Herrschenden der anderen Völker existierte. Das wollen wir auch haben jetzt. Denn auf die Söhne können wir uns nicht mehr verlassen. Das missfiel Samuel, Vers 6, dass sie sagten, gib uns einen König, der uns richte. Und Samuel betete zum Herrn. Der Herr aber sprach zu Samuel, okay, die wollen einen, gib ihnen einen. Gehorche der Stimme des Volkes in allem, was sie dir sagen, denn sie haben nicht dich, sondern mich verworfen. Achten wir darauf. Sie haben Gott damit verworfen. Denn sie wollen nicht, dass Gott über sie herrscht. Sie wollen einen Menschen, der über sie herrscht. Und herrscht im buchstäblichen Sinne des Wortes. Sie haben mich verworfen, dass ich nicht mehr König über sie sein soll. So wie sie immer getan haben von dem Tage an, da ich sie aus Ägypten führte, bis auf diesen Tag, dass sie mich verlassen und anderen Göttern gedient haben. Schauen Sie, dieser König, der wird auch, wie wir nachher sehen werden, nicht unbedingt der zweite König, aber der erste und dann auch der dritte, die werden dann Götzendienst betreiben und die anderen, die danach kamen, dann auch. So tun sie nun auch dir, sagt er hier. Vers 9, so gehorche nun ihrer Stimme. Doch warne sie und verkündige ihnen das Recht des Königs. Recht, schlechte Übersetzung. Es sollte heißen, verkündige ihnen das Verhalten des Königs, wie er sich verhalten wird. Recht im Sinne Gottes war das keineswegs. Aber das ist das Verhalten, dieses korrupte Verhalten, das wir heute bei den Herrschenden in allen Ländern sehen. Verkündige ihnen das, der über euch herrschen wird, wie er sich verhalten wird. Und Samuel sagte alle Worte des Herrn dem Volk, das von ihm einen König forderte, und sprach, das wird das des Königs Recht sein, nein, besser, das wird das Verhalten des Königs sein, der über euch herrschen wird. Eure Söhne wird er nehmen für seinen Wagen und seine Gespanne und dass sie vor seinen Wagen herlaufen. Schauen Sie, seine Wagen, seine Gespanne. Er erklärt den Krieg. Er schickt die Menschen in den Krieg. Und zu Hauptleuten über 1000, über 50 und dass sie ihm seinen Acker bearbeiten. Es wird hier Frondienst angesprochen und seine Ernte einsammeln und dass sie seine Kriegswaffen machen und was zu seinen Wagen gehört. Und eure Töchter aber wird er nehmen, dass sie Salben bereiten, kochen und backen, alles im Dienste des Staates, schauen Sie. Eure besten Äcker und Weinberge und Ölgärten wird er nehmen und seinen Großen geben. Wenn man sich demnächst nicht impfen lässt gegen Coronavirus, wenn dieser Impfstoff, der jetzt so hoch gepriesen wird, an alle weitergegeben wird, oh, dann wird es Konsequenzen haben für solche Menschen. Ob es jetzt zu einer Impfverpflichtung kommt oder nicht. Vers 15. Dazu von euren Kornfeldern und Weinbergen wird er den Zehnten nehmen, also hohe Steuern herauspressen und seinen Kämmerern und Großen geben. Und eure Knechte, denn die kriegen hohe Gehälter. Und eure Knechte und Mägde und eure besten Rinder und eure Esel wird er nehmen und in seinen Dienst stellen. Von euren Herden wird er den Zehnten nehmen und ihr müsst seine Knechte sein. Wenn ihr dann schreien werdet zu der Zeit über euren König, den ihr euch erwählt habt, so wird er euch, oder so wird euch der Herr zu derselben Zeit nicht erhören. Wer hat den König erwählt? Auch wichtig. Das gesamte Volk hat es getan. Nicht nur ein oder zwei hochstehende Beamte. Nein, ihr habt euch diesen König erwählt. Ihr, das Volk, ihr seid schuldig an diesen Missständen, die kommen werden. Aber das Volk, Vers 19, weigerte sich, auf die Stimme Samuels zu hören. Und sie sprachen, nein, sondern ein König soll über uns sein, dass wir auch seien wie alle Völker. Dass uns unser König rechte und vor uns herziehe. Und unsere Kriege führe. Schauen Sie, so fing es an. Wie geht's weiter? In Kapitel 10, das wird ein König gefunden. 1. Samuel, Kapitel 10, die Verse 24 und 25. Und Samuel hat dem Volk gesagt, okay, ihr wollt einen König haben, lasst zumindest Gott euch dann sagen, wer der König sein soll. Vers 24, und Samuel sprach zu allem Volk, da seht ihr, wen der Herr erwählt hat, denn es ist ihm keiner gleich im ganzen Volk. Und da jauchzte das ganze Volk und sprach, es lebe der König. Samuel aber sprach zu dem Volk und tat dem Volk, es heißt, das Recht des Königstums kund, besser, er tat dem Volk das königliche Verhalten kund. So sagt es zum Beispiel auch die englische Authorized Version, die alte King James Bibel. Er tat dem Volk das königliche Verhalten kund und schrieb es in ein Buch und legte es vor dem Herrn nieder. Und Samuel entließ das ganze Volk, einen jeden in sein Haus. Aber der Saul, wie wir alle wissen, der hat sich in keinster Weise sehr vorbildlich verhalten, hat dann auch letztendlich Götzendienst betrieben, ist sogar zu einer Wahrsagerin gegangen, um sich da beraten zu lassen von ihr, wie das heute viele Regierende auch tun, gehen da zu Medien, sprechen mit denen über das, was kommen soll, was kommen wird, oder lesen Horoskop oder was immer sie treiben. Und so geschah es, dass Saul verworfen wurde Und David wurde zum König ernannt. Und auch wiederum hier war es Gott, der den Saul verwarf und der dann David zum König bestellte. Und in 2. Samuel Kapitel 5, da schauen wir aber trotzdem einmal, wie das hier passiert ist. 2. Samuel 5. Ich meine, David war ein Mann nach Gottes Herzen, aber David war aber auch keineswegs unfehlbar, natürlich nicht. Er hat sehr stark und schlimm gesündigt, hat aber seine Sünden bereut und ihm wurde vergeben von Gott, aber aufgrund seiner Sünden hatte er dann Krieg bis zu Ende seines Lebens. In 2. Samuel 5, angefangen Vers 1. Und es kamen alle Stämme Israels zu David nach Hebron und sprachen, siehe, wir sind von deinem Gebein und deinem Fleisch, schon damals, als Saul über uns König war, führtest du Israel in den Kampf und wieder heim, wiederum Krieg. Dazu hat der Herr dir gesagt, du sollst mein Volk Israel weiden und sollst Fürst sein über Israel. Und es kamen alle Ältesten in Israel zum König nach Hebron. Und der König David schloss mit ihnen einen Bund in Hebron vor dem Herrn. Und sie salbten David zum König über Israel. Also das gesamte Volk war wiederum hier beteiligt. Sie salbten David zum König. Aber dann geschahen viele Dinge. Es gab da auch Mord und Totschlag, selbst in der Familie von David. Und so Absalom, sein Sohn, der wurde ein Rebell, hat sich dann gegen Samuel gewandt. Aufgrund seiner Handlung oder seiner Nichthandlung, oder hat sich vielmehr gegen David gewandt, aufgrund seiner Nichthandlung. Aber gleichwohl, das war nicht richtig, was der Absalom tat. Und lesen wir einmal, wie es jetzt weiterging, in 2. Samuel, Kapitel 15, angefangen Vers 1. Es begab sich danach, dass Absalom sich einen Wagen anschaffte und Rosse und 50 Mann, die seine Leibwache waren. Auch machte sich Absalom des Morgens auf und trat an den Weg bei dem Tor. Und wenn jemand einen Rechtsstreit hatte und deshalb zum König vor Gericht gehen wollte, König David, rief ihn Absalom zu sich und sprach, aus welcher Stadt bist du? Wenn der dann sprach, dein Knecht ist aus dem und dem Stamm Israel, so sprach Absalom zu ihm, siehe, deine Sache ist gut und recht, aber du hast keinen beim König, der dich hört. Und Absalom sprach, o, wer setzt mich zum Richter im Lande, dass jedermann zu mir käme, der einen Streit oder eine Rechtssache hat, damit ich ihm zum Recht helfe. Wie sieht's heute aus? Ach, der gegenwärtige Präsident, der taugt ja nichts. Wählt doch mich. Ich mach's dann sehr viel besser für euch. Und dann hat er bereits schon den Titel von Präsident angenommen, obwohl er den noch gar nicht hat. Der steht ihm noch gar nicht zu. Vers 5. Und wenn jemand ihm nahte und vor ihm niederfallen wollte, so streckte er seine Hand aus und ergriff ihn und küsste ihn. Und auf diese Weise tat Absalom nicht mit ganz Israel, wenn sie vor Gericht kamen zum König. Und so stahl Absalom das Herz der Männer Israels, wie heute das auch der Fall ist in Amerika. Über die Hälfte haben für Biden gewählt, scheinbar, wenn diese Statistiken zumindest stimmen. Es wurden viele Versprechungen abgegeben. Die meisten kann er gar nicht halten. Man geht auch davon aus, dass vieles von dem, was er sagt, gar nicht von ihm kommt, sondern von denen, die hinter ihm stehen, die ihn antreiben, anleiten. Deswegen hat er auch Kamala Harris ernannt als spätere, künftige Vizepräsidentin. Warum? Weil es eine Frau war und weil sie nicht weiß war. Einziger Grund. Denn während den Debatten, da gab es ja große Probleme zwischen den beiden. Aber jetzt ist alles wieder Freundschaft. Vers 7. Und nach 4 Jahren, so lange hat es gedauert, 4 Jahre, interessant, nicht wahr? Alle 4 Jahre wird in Amerika gewählt. Nach 4 Jahren sprach Absalom zum König. Ich will hingehen und mein Gelübde in Hebron erfüllen, das ich dem Herrn gelobt habe. Denn dein Knecht hat ein Gelübde getan, als ich in Geshur in Aram wohnte und gesprochen, wenn mich der Herr nach Jerusalem zurückbringt, so will ich dem Herrn einen Gottesdienst halten. Oh, jetzt wird es sogar noch religiös, nicht wahr? Der König sprach zu ihm, geh hin mit Frieden. Und er machte sich auf und ging nach Hebron. Absalom aber hatte Kundschafter ausgesandt in alle Stämme Israels und sagen lassen, wenn ihr den Schall der Posaune hört, so ruft, Absalom ist König geworden zu Hebron. Das war auch natürlich nicht legal, aber so wurde es dann propagiert. Gibt das so eine gewisse Parallelität zu dem, was wir zurzeit erleben? Und es gingen aber mit Absalom 200 Mann von Jerusalem, die geladen waren, und sie gingen ohne Argwohn und wussten nichts von der Sache. Als aber Abraham oder Absalom die Opfer darbrachte, da sandte er auch zu Ahithophel, dem Geloniter, Davids Ratgeber, und ließ ihn holen aus seiner Stadt Gilo, und die Verschwörung wurde stark. Es geht hier um eine Verschwörung. Aber eine Verschwörung zwischen denen allen. Und es sammelte sich immer mehr Volk, um Absalom. Und wenn wir jetzt weiterlesen, was in Kapitel 16 berichtet wird, das ist auch interessant, denn hier greift Gott ein. Aber zunächst einmal kommt es zu dieser Verschwörung. Zunächst einmal wird Absalom zum König berufen. Zunächst einmal muss David fliehen. In Kapitel 16 und Vers 20. Absalom sprach zu Ahithophel, gebt euren Rat, was sollen wir tun? Ahithophel aber sprach zu Absalom, der hat sich jetzt auf Absaloms Seite geschlagen, gehe ein zu den Nebenfrauen deines Vaters, die er zurückgelassen hat, um das Haus zu bewahren. So wird ganz Israel hören, dass du dich bei deinem Vater stinkend gemacht hast. Und dann werden alle, die zu dir stehen, desto kühner werden. Und da machten sie Absalom ein Zelt auf dem Dach, und Absalom ging zu den Nebenfrauen seines Vaters vor den Augen ganz Israel. Vers 23. Wenn damals Ahithophel einen Rat gab, war das, als wenn man Gott um etwas befragt hätte. So viel galten alle Ratschläge Ahithophels bei David und bei Absalom. Also das war jemand, dem man vertraute, dem man glaubte. Aber in Kapitel 17 und Vers 14, da heißt es, und da sprachen Absalom und jedermann in Israel, der Rat Huschais des Arkitas, der hat im Geheimen zu David gestanden, ist besser als Ahithophels Rat. Und so schickte es der Herr, dass der kluge Rat Ahithophels verworfen wurde, damit der Herr Unheil über Absalom brächte. Schauen Sie, Gott war nach wie vor beteiligt an der ganzen Geschichte. Und dann in Vers 23. Als aber Ahithophel sah, dass sein Rat nicht ausgeführt wurde, da wusste er, jetzt geht es ans Ende für Absalom, aber Absalom hat das nicht erkannt, da sattelte er seinen Esel, machte sich auf und zog heim in seine Stadt und bestellte sein Haus und er hängte sich. Warum? Nun, er wusste, der Absalom wird verlieren, der David wird gewinnen, es geht jetzt auch an meinen Kragen, dann werde ich mich ja zum Verräter gegenüber David dann entwickelt haben. Er bestellte sein Haus und er hängte sich und starb und wurde begraben in seines Vaters Grab. Interessant ist das, dass dieser Ahithophel auch ein Vorläufer war in diesem Sinne für Judas Iskariot. Aber die Aufstände würden nicht aufhören. Und der Absalom, der würde jetzt dann umkommen. Aber in 2. Samuel Kapitel 20, da lesen wir angefangen in Vers 1. David war natürlich erst rechtmäßiger König. Aber es traf sich aber, 2. Samuel 20 und Vers 1, dass dort ein ruchloser Mann war. Der hieß Sheba, ein Sohn Bischris, ein Benjaminiter. Und der blies die Posaune und sprach, wir haben kein Teil an David, noch Erbe am Sohn Isais. Ein jeder gehe zu seinen Zelten Israel. Und da fiel jedermann in Israel von David ab. Und sie folgten Sheba, dem Sohn Bischris. Aber die Männer von Juda hielten an ihrem König fest und folgten ihm vom Jordan bis Jerusalem. Nachdem wir diesen Aufstand von Absalom hinter uns hatten, haben wir jetzt einen Aufstand von diesem Sheba. Aber dann wurde letztlich der Salomo zum König ernannt. Aber wir wissen, dass Salomo natürlich auch mit guten Voraussetzungen an die Sache heranging, aber dann hat er sich von seinen Nebenfrauen, und er heiratete mehr und mehr ausländische Frauen und Nebenfrauen, heidnische Frauen, Nebenfrauen, hat sich von denen betören lassen. Zunächst einmal hat er denen den Götzendienst gestattet und dann hat er selbst den Götzendienst mit angenommen. Und dann starb er und jetzt gab es wiederum einen Aufstand. Ein Aufstand zwischen Israel und Juda. Schauen wir uns diesen ersten Könige an, Kapitel 12. 1. Könige, Kapitel 12, angefangen Vers 1. Und Rehabiam zog nach Sichem, denn ganz Israel war nach Sichem gekommen, um ihn zum König zu machen. Und Jerobiam, der Sohn Nebats, hörte das, als er noch in Ägypten war, wohin er vor dem König Salomo geflohen war, und kehrte nach Ägypten zurück. Also es sind zwei gleichlautende oder ähnliche Namen. Der eine war der Sohn von Salomo, der andere war ein hoher Beamter. Vers 3. Und sie sandten hin und ließen ihn rufen. Und Jerobeam und die ganze Gemeinde Israel kamen und redeten mit Rehabiam, dem Sohn von Salomo, und sprachen, dein Vater hat unser Joch zu hart gemacht. Mache du nun den harten Dienst und das schwere Joch leichter, das er uns auferlegt hat, so wollen wir dir untertan sein. Und er aber sprach zu ihnen, geht hin bis zum dritten Tag, dann kommt wieder zu mir. Und das Volk ging hin, und der König Rehabiam, der war König, rechtmäßiger König, der war der Sohn von Salomo. Er hielt jetzt Rat mit dem Ältesten, die vor seinem Vater Salomo gestanden hatten, als er noch lebte, und sprach, wie ratet ihr, dass wir diesem Volk Antwort geben? Und sie sprachen zu ihm, wirst du heute diesem Volk einen Dienst tun und ihnen zu Willen sein und sie erhören und ihnen gute Worte geben, so werden sie dir untertan sein dein Leben lang. War ein guter Rat. Aber er verwarf den Rat der Ältesten, den sie ihm gegeben hatten, und hielt einen Rat mit den Jüngeren, die mit ihm aufgewachsen waren und vor ihm standen. Und er sprach zu ihnen, was ratet ihr, dass wir antworten diesem Volk, das zu mir gesagt hat, mache das Joch leichter, das dein Vater uns auferlegt hat. Und die Jüngeren, die mit ihm aufgewachsen waren, die sprachen zu ihm, du sollst zu dem Volk, das zu dir sagt, dein Vater hat unser Joch zu schwer gemacht, mache du es uns leichter, so sagen, mein kleiner Finger ist dicker als meines Vaters Lenden. Nun, mein Vater hat auf euch ein schweres Joch gelegt, aber ich will euch es noch schwerer machen. Mein Vater hat euch mit Peitschen gezüchtigt, ich will euch aber mit Skorpionen züchtigen. Das waren also weitere Instrumente, da waren noch schreckliche Eisenstücke drin und so weiter und so fort. Also hier geht ja nicht um richtige Skorpionen, aber das waren hier schlimme Werkzeuge. Und als nun Jerobeam und das ganze Volk zu Rehabeam kamen am dritten Tage, wie der König gesagt hatte, kommt wieder zu mir am dritten Tag, da gab der König dem Volk eine harte Antwort und verwarf den Rat, den ihm die Ältesten gegeben hatten, und redete mit ihnen nach dem Rat der Jüngeren und sprach, mein Vater hat euer Joch schwer gemacht, ich aber will es euch noch schwerer machen, mein Vater hat euch mit Peitschen gezüchtigt, ich aber will euch mit Skorpionen züchtigen. So hörte der König nicht auf das Volk, schauen Sie, denn so war es bestimmt von dem Herrn. Genau wie früher der Ratschlag, der dann auch verworfen wurde unter Absalom. So war es bestimmt von dem Herrn, auf das er sein Wort wahrmachte, das er durch Ahia von Silo geredet hatte zu Jerobeam, dem Sohne Nebats. Vers 16. Und als aber ganz Israel sah, dass der König sie nicht hören wollte, gab das Volk, schauen Sie, es geht hier nicht nur um einzelne wenige Würdenträger, gab das Volk dem König Antwort und sprach, was haben wir für Teil an David oder Erbe am Sohn Isais? Auf zu deinen Zelten, Israel, so sorge du nun für dein Haus David. Und da ging Israel zu seinen Zelten, sodass Rehabeam nur über Jerusalem regierte, oder vielmehr die Israeliten regierte, die in den Städten Judas wohnten. Und als der König Rehabeam den Fronvogt Adoniram hinsandte, warf ihn ganz Israel mit Steinen zu Tode. Aber der König Rehabeam stieg eilends auf einen Wagen und floh nach Jerusalem. Also fiel Israel ab vom Hause David bis auf diesen Tag. Und man kann sogar sagen, bis auf diesen Tag heute. Denn das Haus Israel, die Nachfahren des Hauses Israel, sind nicht zusammen mit dem Haus Juda, die Nachfahren des Hauses Juda, die Juden hauptsächlich in Israel wohnend. Das Haus Israel findet sich heute in ganz anderen Ländern wie Amerika, England, Australien, Neuseeland, Kanada und so weiter und so fort. Nach wie vor besteht da keine Zusammengehörigkeit. Vers 20. Als nun ganz Israel hörte, dass Jerobeam zurückgekommen war, da sandten sie hin, wer? Das ganze Volk Israel, und ließen ihn rufen zu der Gemeinde und machten ihn zum König über ganz Israel. Und niemand folgte dem Hause David als der Stamm Juda alleine. Totale Verschwörung, totale Rebellion, aber es war dies von Gott so gelenkt. Vers 21. Und als Rehabeam nach Jerusalem kam, sammelte er das ganze Haus Juda und den Stamm Benjamin, 180.000 streitbare Männer, um gegen das Haus Israel zu kämpfen und das Königtum zu Rehabeam, den Sohn Salomos, zurückzubringen. Es kam aber Gottes Wort zu Schemaja, dem Mann Gottes, sage Rehabeam, dem Sohn Salomos, dem König von Juda und dem ganzen Hause Juda und Benjamin und dem übrigen Volk und sprich. So spricht der Herr, ihr sollt nicht hinaufziehen und gegen eure Brüder, die Israeliten, kämpfen. Jedermann gehe wieder heim, denn das alles ist von mir geschehen. Und sie gehorchten dem Wort des Herrn, kehrten um und gingen heim, wie der Herr gesagt hatte. Es kam zu dieser Trennung, das war prophezeit worden von Gott, dem Salomo, weil Salomo sich abgewandt hatte von Gott. Diese Verschwörungen würden zunehmen, würden nicht irgendwo aufhören zu existieren. Es gibt eine weitere Verschwörung in Israel unter Ela und Simri. Schauen wir uns das auch kurz einmal an, was hier geschrieben wird in 1. Könige 16, angefangen Vers 8. 1. Könige 16 und Vers 8. Im 26. Jahr Asas, des Königs von Juda, wurde Ela, der Sohn Baschas, König über Israel und regierte zu Tisra 2 Jahre. Aber sein Knecht Simri, der Oberste über die Hälfte der Kriegswagen, machte eine Verschwörung gegen ihn. Er war aber in Tisra, trank und wurde trunken im Hause Asras, des Hofmeisters in Tisra, oder Tirsa. Und Simri kam hinein und schlug ihn tot. Im 27. Jahr Asas, des Königs von Juda, und wurde König an seiner Stadt. Aha, jetzt wurde der König. Und als er König war und auf seinem Thron saß, da erschlug er das ganze Haus Bascha und ließ nichts übrig, was an die Wand pisste. Dazu seine Verwandten und seine Freunde. Und so vertilgte Simri das ganze Haus Bascha nach dem Wort des Herrn, das er über Bascha geredet hatte durch den Propheten Jehu, um all der Sünden willen Baschas und seines Sohnes Ela, die sie taten und durch die sie Israel sündigen machten, den Herrn, den Gott Israels, zu erzürnen durch ihre Abgötterei. Was aber mehr von Ela zu sagen ist und alles, was er getan hat, siehe, das steht geschrieben in der Chronik der Könige von Israel. Nun, das machte nichts von dem gerecht. Darum geht es nicht. Es ging darum, dass Gott gesagt hatte, okay, das wird euer Schicksal sein. Und ich werde zusehen, dass das euer Schicksal sein wird. Aber, lesen wir weiter. In Vers 15. Im 27. Jahr Asas, des Königs von Juda, da wurde Simri König und regierte 7 Tage. Also nicht allzu lange. 7 Tage zu Tirsa. Und das Volk lag vor Gibbethon, das den Philistern gehörte. Und als aber das Volk im Lager sagen hörte, dass Simri eine Verschwörung gemacht und auch den König erschlagen hätte, da machte ganz Israel am selben Tage im Lager Omri den Feldhauptmann zum König über Israel. So, wiederum das Volk wählt diesen Feldhauptmann zum König. Und Omri zog hinauf und ganz Israel mit ihm von Gibbethon und sie belagerten Tirsa. Als aber Simri sah, dass die Stadt eingenommen werden würde, ging er in den Burgturm im Hause des Königs und verbrannte sich mit dem Hause des Königs und starb um seiner Sünden willen, die er getan hatte, dass er tat, was dem Herrn missfiel. Und wandelte in den Wegen Jerobeams und in seiner Sünde, die er tat, dass er Israel sündigen machte. Schauen Sie, da kam er die Macht, war für 7 Tage an die Macht, aber war keineswegs ein gerechter Mensch. Was aber mehr von Simri zu sagen ist und wie er eine Verschwörung machte, siehe, das steht geschrieben in der Chronik der Könige von Israel. Schauen Sie, der Simri, der hatte etwas getan, von dem Gott prophezeit hatte, dass das geschehen würde, aber damit wurde er nicht gerecht. Im Gegenteil, er wurde dann auch sehr stark von Gott bestraft für seine Sünden, die er begangen hatte. Vers 21. Und damals teilte sich das Volk Israel in 2 Teile. Rebellion innerhalb von Israel nun. Eine Hälfte hing Tibni an, dem Sohn Ginats, und machte ihn zum König. Die andere Hälfte aber hing Omri an. Aber das Volk, das Omri anhing, wurde stärker als das Volk, das Tibni anhing, dem Sohn Ginats, und Tibni starb, und da wurde Omri König. Vers 23. Im 31. Jahre Asas, des Königs von Juda, wurde Omri König über Israel und regierte 12 Jahre, und davon zu Tirsa 6 Jahre. Und er kaufte den Berg Samaria von Schema für 2 Zentner Silber und baute auf dem Berg eine Stadt und nannte sie Samaria nach dem Namen Schemas, dem der Berg gehört hatte. Und dann würden wir weiterlesen, wenn ich das jetzt weiterlesen würde, das von Omri, der war der Vater von Ahab, eigentlich dem schlimmsten König von Israel. Und der wurde dann König. Und von Ahab kann man ja viel lesen. Und die schrecklichen Taten, die er tat, auch mit seiner Frau Isabel zusammen, die ihn dann auch noch anstachelte. Schauen wir uns kurz noch eine weitere Verschwörung an oder einen weiteren Bericht über Verschwörungen, denn das hört auch da nicht auf. Das hört auch da nicht auf. 2. Könige 15. 2. Könige 15, und lesen wir einmal Vers 10. 2. Könige 15, Vers 10. Und Schallum, der Sohn des Jabesch, machte eine Verschwörung gegen ihn und schlug ihn tot und wurde König an seiner Stadt. Auch wiederum erneute Rebellion. Vers 14. Denn Menahem, der Sohn Gadis, zog herauf von Tirza und kam nach Samaria und schlug Shalom, den Sohn des Jabesh in Samaria, tot und wurde König an seiner Stadt. Und dann eine weitere Rebellion in Vers 25. Und es machte Pekach, der Sohn Remalias, sein Ritter, eine Verschwörung gegen ihn. Und bei ihm waren 50 Mann von den Gileaditern, und die schlug ihn tot in Samaria im Burgturm des Königshauses samt Argob und Arje und wurde König in seiner Stadt. Und dann noch eine weitere Stelle in Vers 30, 2. Könige 15 und Vers 30. Und Hoschea, der Sohn Elas, der machte eine Verschwörung gegen Pekach, den Sohn Remalias, und schlug ihn tot und wurde König an seiner Stadt, im 20. Jahr Jotams, des Sohnes Usias. Schreckliche Zustände herrschten damals, nicht wahr? Verschwörung, Verschwörung, Verschwörung. Ein König wurde abgesetzt, ein neuer wurde eingesetzt. In keiner Weise war dies Gott gefällig. Schauen wir jetzt einmal an, wie Herrscher zur Macht kommen. In Jesaja Kapitel 3, und das muss man immer sich vor Augen halten. Es geht nicht darum, dass Herrscher, die an die Macht kommen, gerechte Herrscher sind. In den meisten Fällen sind sie es nicht. Es gibt nur wenige Ausnahmen in der Bibel. David war ein gerechter Herrscher, der hatte zwar auch seine Probleme. Und es gab dann keinen gerechten Herrscher mehr im Hause Israel. Es gab ein paar gerechte Herrscher im Hause Juda. Kein gerechter König im Hause Israel nach David. Und man könnte vielleicht sagen, Salomo, der hat zumindest nachher bereut, wie es scheint. Aber dann war es aus. Zappenduster, wie man so schön sagt. Jesaja Kapitel 3 und Vers 4. Das ist das, was Gott sagt über das moderne Hause Israel, Amerika ganz besonders und auch das Vereinigte Königreich und andere Länder. Und ich will ihnen Knaben zu Fürsten geben. Und Mutwillige sollen über sie herrschen. Jesaja Kapitel 3 und Vers 4 lese ich. Knaben, unerfahrene Menschen, die mögen alt sein, darum geht es nicht, aber die haben eine Mentalität, wie sie unerfahrene Knaben haben. Mutwillige sollen über sie herrschen. Und im Volk wird einer den anderen bedrängen. Und dann jeder seinen Nächsten. Der Junge geht los auf den Alten. Der Verachtete auf den Geehrten. Wird es dazu kommen in Amerika? Wird es Bürgerkrieg geben oder zumindest eine sehr unglückliche Auflehnung einer gegen den anderen? Ich bin eigentlich davon überzeugt, dass das geschehen wird. Vers 6. Dann wird einer seinen Bruder in seines Vaters Hause ergreifen. Du hast noch einen Mantel, sei unser Herr. Dieser Trümmerhaufe sei unter deiner Hand. Dieser Trümmerhaufe, diese Korruption, diese politische Korruption hier in Amerika. Vers 7, er aber wird sie zu der Zeit beschwören und sagen, übrigens auch das Vereinigte Königreich. Und er wird sagen, ich bin kein Arzt, es ist kein Brot und kein Mantel in meinem Hause, macht mich nicht zum Herrn über das Volk. Nee, dankeschön, davon habe ich jetzt mal genug. Vers 12, mein Volk, seine Gebieter üben Willkür und Wucherer beherrschen es. Mein Volk, deine Führer verführen dich und verwirren den Weg, den du gehen sollst. Nun, wo es hier heißt, seine Gebieter üben Willkür und Wucherer beherrschen es, das schreibt die Lutherbibel 2009, Kinder sind Gebieter meines Volkes und Frauen herrschen über sie. Interessant. Manche buchstäblich, manche durch ihren Einfluss. Aber Gott hat nicht allzu viel Gutes davon hier zu sagen und zu berichten. Und gleichwohl, denken wir daran an den Auszug Israels aus Ägypten. Da war dieser grausame, ungerechte, in gewisser Weise auch dumm, blöde Pharao an der Macht. Aber in Römer, Kapitel 9, da schauen wir, was Paulus hierzu zu sagen hat. Wie kam der an die Macht? Wieso kam der an die Macht? Römer, Kapitel 9, Vers 17. Denn die Schrift sagt zum Pharao, eben dazu habe ich dich erweckt, an die Macht gebracht, sagt Gott, dass ich an dir meine Macht erweise und dass mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. Er sagte, ich musste diesen Burschen an die Macht bringen, denn ich wusste, dass der auf diese dumme Weise handeln, reagieren wird mit einem verstockten, gottfeindlichen Herzen, damit alles das geschehen kann, was ich vorgesehen habe. Denn Gott hat ja bereits dem Abraham gesagt, dass letztendlich Israel in Ägypten in der Sklaverei sein würde, aber dann würde Israel aus der Sklaverei herausgeführt werden. Schauen wir uns ein paar Stellen im Buch Daniel an, was Gott über Herrschaft sagt. Daniel, Kapitel 2. Und nichts von dem bedeutet, dass jetzt die Herrscher, die Gott an die Macht bringt, gerecht wären. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass sein Plan in Erfüllung gebracht wird. Daniel, Kapitel 2 und in Vers 37. Da sagt der Daniel zu Nebukadnezar: Du König, König aller Könige, dem der Gott des Himmels Königreich, Macht und Stärke und Ehre gegeben hat, und dem er alle Länder, in denen Leute wohnen, dazu die Tiere auf dem Felde, die Vögel unter dem Himmel, in die Hände gegeben hat, und dem er alle über alles Gewalt verliehen hat, du bist das goldene Haupt. Der Nebukadnezar hatte da einen Traum gehabt mit einem Standbild, und da war zunächst einmal ein goldenes Haupt. Und Daniel erklärt, das sind jetzt diese Entwicklungen, die stattfinden würden, bis hin zur Wiederkunft Jesu Christi. In Kapitel 4 und Vers 14, da wird noch mehr gesagt. Denn der Nebukadnezar wurde natürlich stolz, und dann wurde er für 7 Jahre lang in die Gesellschaft von Tieren gebracht. Sein Geist wurde ihm scheinbar genommen, der Geist des Menschen, zumindest dieser Verstand. Und es wurde ihm so ein Geist des Tieres gegeben, in dem Sinne, dass er also lebte wie die Tiere. In Vers 14. Dieser Befehl ist im Rat der Wächter beschlossen. Scheinbar geht es hier auch um Engel. Und das Gebot ist eine Entscheidung der Heiligen, damit die Lebenden erkennen, dass der Höchste Gewalt hat über die Königreiche der Menschen und sie geben kann, wem er will. Und das heißt, sie uns selbst den Niedrigsten der Menschen über sie setzen kann. Aber die Lutherbibel 2009 sagt, und er setzt die Niedrigsten darüber ein. Die Niedrigsten. Die Niedrigsten im Auge von Gott. Im Großen und Ganzen. Das heißt, jemand, der zum Beispiel gegen Gottes Gesetz lehrt, der wird der Kleinste heißen im Reich Gottes. Mit anderen Worten, er wird gar nicht im Reich Gottes sein. Er wird als der Kleinste, der Niedrigste, der Unbedeutendste angesehen werden. So sieht das Gott. Aber gleichwohl ist er in Kontrolle. Die Verse 22 und 23 in Daniel 4. Daniel 4 und Vers 22. Da heißt es, man wird dich aus der Gemeinschaft der Menschen verstoßen und du musst bei den Tieren des Feldes bleiben. Man wird dich Kraut fressen lassen wie die Rinder, das war die Prophezeiung an Nebukadnezar, und du wirst vom Tau des Himmels nass werden und 7 Zeiten, 7 Jahre werden über dich hingehen, bis du erkennst, dass der Höchste Gewalt hat über die Königreiche der Menschen und sie gibt, wem er will. Wenn aber gesagt wurde, man sollte dennoch den Stock des Baumes mit seinen Wurzeln übrig lassen, das war wiederum ein Traum, den der Nebukadnezar hatte, das bedeutet, dein Königreich soll dir erhalten bleiben, sobald du erkannt hast, dass der Himmel die Gewalt hat. Vers 29. Man wird dich aus der Gemeinschaft der Menschen verstoßen und du sollst bei den Tieren des Feldes bleiben. Kraut wird man dich fressen lassen wie die Rinder und 7 Zeiten, die Lutherbibel 2009 schreibt, 7 Jahre sollen hingehen, bis du erkennst, dass der Höchste Gewalt hat über die Königreiche der Menschen und sie gibt, wem er will. Also du hast zwar jetzt die Macht, aber denke nicht, dass die Macht an dich gegeben worden ist, weil du so ein großartiger, herrlicher Mensch bist. In Kapitel 5 und in Vers 20, da spricht nämlich jetzt Daniel zu Belsazar, der genauso hochmütig wurde wie Nebukadnezar, nur Nebukadnezar scheinbar bereute, der Belsazar tat es keineswegs. Vers 20, als sich aber sein Herz von Nebukadnezar überhob, und er stolz und hochmütig wurde, da wurde er vom königlichen Thron gestoßen und verlor seine Ehre und wurde verstoßen aus der Gemeinschaft der Menschen und sein Herz wurde gleich dem der Tiere und er musste bei den Wildeseln hausen und fraß Kraut wie die Rinder und sein Leib wurde nass vom Tau des Himmels, bis er lernte, dass der Höchste Gewalt hat über die Königreiche der Menschen und sie gibt, wem er will. Aber wenn wir weiterlesen, Vers 29, da Denn Daniel sagte ihm, aber du hast diese Lektion nicht gelernt. Da heißt es, und da befahl Belsazar, dass man Daniel mit Purpur kleiden sollte, ihm eine goldene Kette um den Hals geben, und er ließ von ihm verkünden, dass er der dritte Herrscher im Königreich sei, aber in derselben Nacht wurde Belsazar, der König Chaldea, getötet. Und da kam der Darius aus Medien an die Macht, Kapitel 6 und Vers 1. Schauen Sie, Gott war total in Kontrolle. Lesen wir noch eine Stelle in Daniel, Kapitel 7 und in Vers 12. Es geht hier um Weltreiche, die kommen würden bis hin zur Wiederkunft Christi. Und das sagt hier Daniel das Folgende. Und mit der Macht der anderen Tiere wird es auch aus sein, denn es war ihnen Zeit und Stunde bestimmt. Tiere, das bezog sich jetzt hier auf Länder, auf auch militärische Mächte. Denn es war ihnen Zeit und Stunde bestimmt, wie lange ein jedes leben sollte. Das ist bestimmt, das war bestimmt. Schauen Sie. Der Pilatus, der dachte, ach, ich habe die Macht über Christus, ich kann tun und lassen, was ich will. Sagt er ja Christus sogar bei seinem Verhör in Johannes Kapitel 19, die Verse 10 bis 11. Da sprach Pilatus zu ihm, redest du nicht mit mir? Denn der Pilatus, der fragte ihn so diese ganzen Sachen und Christus gab ihm kein Wort als Gegenrede. Der wusste ja sowieso, das war alles von vornherein bestimmt. Da gab es gar keinen Grund, sich in irgendeiner Form verteidigen zu wollen. Er sagt, redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich loszugeben, Macht, Autorität und Macht habe, dich zu kreuzigen? Und was ist Jesus Antwort? Vers 11. Jesus antwortete, du hättest keine Macht über mich, überhaupt keine, wenn es dir nicht von oben gegeben wäre, von oben. Christus verstand und wusste, dass letztendlich dies geschah aufgrund des Planes von Gott. Der Pilatus, der musste ja an die Macht kommen, denn es brauchte ja jemanden wie diesen Burschen, der zu feige war, sich gegenüber die Juden und die Römer zu stellen und Christus verurteilte und kreuzigte, obwohl er wusste, hat er selbst gesagt, dass Christus unschuldig war. Ein typischer Politiker. In Hosea, Kapitel 13, da sagt Gott aber noch etwas mehr über seine Machtausübung, über die Mächte der Menschen. Hosea, Kapitel 13 und Vers 11. Da sagt Gott, ich gebe dir Könige in meinem Zorn und nehme sie dir in meinem Grimm. Das hatten wir ja gesehen in einigen der Stellen, die wir bereits gelesen hatten. Da kam jemand, der wurde dann König, brachte den anderen König um, wurde dann nachher selbst umgebracht. Und Gott lässt natürlich zu, dass die Könige, die an der Macht sind, die Herrscher, die Politiker, die Regierungsoberhäupter, dass die falsch handeln, lässt das zu. In Ezekiel 38, da wird von einer weiteren Verschwörung, einer Rebellion gesprochen, kurz nachdem Christus zurückgekommen ist, von asiatischen Horden, die aber auch eine Allianz bilden mit ein paar anderen Ländern. Und die gehen dann gegen die Israeliten, die Juden vor, die dann im gelobten Lande sein werden. Aber schauen wir uns an, wie das beschrieben wird. Ezekiel 38 und Vers 10. Denn auch das ist prophezeit, dass es geschehen würde. So spricht Gott der Herr. Zu jener Stunde wird dir dies in den Sinn kommen. Du wirst Böses planen. Wer gibt ihm das in den Sinn? Vers 16. Du wirst heraufziehen gegen mein Volk Israel wie eine Wolke, die das Land bedeckt. Am Ende der Zeit wird das geschehen. Ich will dich aber dazu über mein Land kommen lassen, dass die Völker mich erkennen, wenn ich an dir, Gog, vor ihren Augen zeige, dass ich heilig bin. Vers 17. Denn so spricht Gott der Herr, du bist doch der, von dem ich vor Zeiten geredet habe, durch meine Diener, die Propheten in Israel, die in jener Zeit weissagten, dass ich dich über sie kommen lassen wollte. Und wie das der Fall war mit Ägypten, wo er dann die Ägypter im Roten Meer ertränkte, unter anderem auch den Pharao, der hat auch nicht überlebt, so wird er hier übernatürlich eingreifen, Feuer vom Himmel herabsenden, Erdbeben schaffen und so weiter und so fort, dass die auch vernichtet werden. Aber es ist alles gemäß des Planes Gottes, dass das geschehen würde. Aber wenn es hier heißt, das wird dir in den Sinn kommen, es könnte durchaus sein, dass Gott jetzt zulässt, dass Satan ihm diese Gedanken in den Sinn legt. Denn letztendlich hat Gott die Macht über die Herrscher dieser Welt und über diese gesamte Welt Satan übertragen, bis hin zur Wiederkunft Christi. Nun, Gott greift ein, wenn es notwendig ist, aber im Großen und Ganzen lässt er Satan das tun, was Satan will. Und in den meisten Fällen tut Satan auch genau das, was Gott will, ohne es vielleicht zu verstehen und zu wissen. Aber wenn es anders wäre, dann würde Gott eingreifen, damit sein Plan erfüllt wird. In Matthäus Kapitel 4, da wird das deutlich, während der Versuchung von Jesus Christus durch Satan. Matthäus 4, die Verse 8 bis 9. Wiederum führte ihn, Jesus, der Teufel, mit sich auf einen sehr hohen Berge und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit oder Herrschaft, Herrlichkeit und sprach zu ihm, das alles will ich dir geben. Ich, Satan, will es dir, Christus, geben, wenn du nur niederfällst und mich anbetest. Nun hat Christus gesagt, kannst mir gar nicht geben, denn du hast ja die Macht nicht. Gott hat ja die Macht. Nein, Christus wusste sehr wohl, dass es sei denn, es würde Gottes Plan widersprechen, zunächst einmal Satan die Macht hat. In Lukas Kapitel 4 wird es sogar noch deutlicher. Lukas Kapitel 4, die Verse 5 bis 7. Und der Teufel führte ihn hoch hinauf und zeigte ihm alle Reiche der ganzen Welt in einem Augenblick. Schauen Sie, da wird keine Ausnahme getroffen. Alle Reiche! Meinen Sie Deutschland seine Ausnahme? Österreich seine Ausnahme? Amerika, England, Australien, Neuseeland, Kanada, Russland, China, Südamerika, Afrika, Indien, Pakistan, was immer Sie hier anführen wollen. Nein, Satan zeigte ihm alle Reiche der ganzen Welt und sprach zu ihm, alle diese Macht will ich dir geben und ihre Herrlichkeit, denn sie ist mir übergeben. Und ich gebe sie, wem ich will. Und wenn du mich anbetest, so soll das alles ganz dein sein. Wollte natürlich dadurch Christus versuchen, ihm zu sagen, du brauchst nicht erst zu sterben, du brauchst nicht erst diesen schrecklichen Märtyrertod zu erleiden, um dann letztendlich zurückkommen zu können, um das Reich Gottes hier auf Erden zu errichten. Du kannst die Herrschaft jetzt bereits schon haben. Das ist das, was Satan wollte, aber Christus sagte, geh weg von mir, weiche von mir, Satan. Du sollst nur Gott anbeten und ihm alleine dienen. Und gleichwohl sehen wir, dass Satan genau das tun wird. In der Endzeit, in Offenbarung, Kapitel 13, da wird von der Wiederauferweckung des sogenannten ehemaligen Römischen Reiches, das dann zum Heiligen Römischen Reich wurde, wird dann gesprochen. Und 10-mal würde das alte Reich Rom erneuert werden. Diese letzte Auferstehung, die erleben wir jetzt mit in Europa. Und wir erleben auch mit, dass es zu einer mächtigen, charismatischen Führerpersönlichkeit kommen wird. Nun, diese Führerpersönlichkeit mag zurzeit nicht unbedingt sehr charismatisch aussehen, aber wenn er dann an der Macht ist, dann heißt es, seine Gesinnung, sein Geist wird sich ändern. Warum? Er wird besessen dann sein von Satan, dem Teufel. In Offenbarung 13 und Vers 1. Ich sah ein Tier aus dem Meer steigen, das hatte 10 Hörner, 7 Häupter. Auf seinen Hörnern 10 Kronen, auf seinen Häuptern lästerliche Namen. Und das Tier, das ich sah, war gleich einem Panther und seine Füße wie Bärenfüße, sein Rachen wie ein Löwenrachen und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron große Macht. Es geht hier um die Wiederauferweckungen. Zunächst einmal diese Reiche, die hier angedeutet werden, die werden im Buch Daniel beschrieben, aber die wurden dann letztendlich vom Römischen Reich übernommen, all diese früheren Reiche, das Reich Alexander des Großen, Medo-Persische Reich und so weiter und so fort. Und dieses Römische Reich würde untergehen, aber 10-mal auferweckt werden. Aber schauen Sie, wer gibt diesem Reich und diesen Wiederauferstehungen die Macht? Der Drache, Satan, der Teufel, heißt es hier, der gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Macht. Und ich sah eines seiner Häupter, als wäre es tödlich verwundet, und seine tödliche Wunde wurde heil. Zunächst einmal ging das Römische Reich unter, wurde aber wieder auferweckt. Und die ganze Erde wunderte sich über das Tier. Vers 4. Und sie beteten den Drachen an, denn das ist das, was Satan ja wollte. Der wollte ja auch, dass Christus ihn anbetet, weil er dem Tier die Macht gab Und sie beteten das Tier an und sprachen, wer ist dem Tier gleich und wer kann mit ihm kämpfen? Wiederum geht es hier um Krieg. Vers 5. Und es wurde ihm ein Maul gegeben. Wer gibt ihm das Maul? Satan, der Teufel. Zu reden große Dinge und Lästerungen. Und ihm wurde Macht gegeben, es zu tun, 42 Monate lang. Das bezieht sich jetzt nicht nur auf diese Macht selbst, es bezieht sich auch auf diesen persönlichen, diesen charismatischen, diesen politischen, diesen militärischen Führer, dieses Tier, das scheinbar auch eine politische Wunde erhalten wird, vielleicht versucht hat, mehrmals an die Macht zu kommen, hat es nicht geklappt, hat man gedacht, naja, der ist ja weg vom Fenster und dann kommt er trotzdem an die Macht. Schauen Sie, das alles parallel zu sehen. Das heißt nämlich in Vers 5, und alle, die auf Erden wohnen, werden ihn anbeten, nicht mehr das Tier, sondern ihn, diese männliche Führerpersönlichkeit, deren Name nicht vom Anfang der Welt angeschrieben steht, in dem Lebensbuch des Lammes, das geschlachtet ist. Schauen Sie, das wird noch kommen. Es ist Satan, der das zustande bringt, aber Gott weiß darum. Gott verhindert es nicht, weil Gott weiß, es muss geschehen, es ist prophezeit, es muss geschehen. Es muss zur Ausführung gelangen. Wer ist dieser Herrscher dieser Welt letztendlich? Zunächst einmal. Obwohl Gott natürlich die übergeordnete Kontrolle hat, aber wer herrscht über diese Welt? Nicht die menschlichen Fürsten, die haben ihre Herrschaftsmacht erlangt von dieser geistlichen Autorität, sagen wir mal, dieser geistlichen Substanz, dieses geistlichen bösen Wesens. Johannes Kapitel 14. Und Vers 30. Christus sagt, ich werde nicht mehr viel mit euch reden, denn es kommt der Fürst dieser Welt. Nun, er hat keine Macht über mich, sagt er hier. Andere übersetzen, in mir hat er nichts. Aber er ist dieser Fürst der Welt. Er hatte nichts in Christus, weil Christus den Satan überwunden hat und immer weiter in seinem Leben, dann seinem menschlichen Leben überwunden würde. Aber wo es heißt, er ist der Fürst dieser Welt, das schreibt die gute Nachricht, er ist der Herrscher dieser Welt. In der Tat, Satan ist der Herrscher dieser Welt. In Epheser Kapitel 2 und Vers 2 wird auch deutlich, dass er nicht alleine der ist, der über die Welt herrscht. Epheser 2 und Vers 2, mit Vers 1 angefangen, den Zusammenhang zu betrachten. Auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden. Vers 2, in denen ihr früher gewandelt seid, nach der Art dieser Welt oder nach dem Zeitalter dieser Welt, unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist in den Kindern des Ungehorsams. Nun, andere Übersetzungen bringen es besser. Ihr seid gewandelt nach diesem Zeitalter dieser Welt, unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, oder unter dem Machthaber, der die Gewalt hat, so bringt es die Menge Bibel. Und in der Lutherbibel 2009, wo es heißt, ihr seid gewandelt nach der Art dieser Welt, da heißt es hier nach dem Fürsten dieser Welt. Immer und immer wieder lesen wir deutlich, dass es Satan ist, der über diese Welt herrscht und der seine Macht dem gibt, den er an der Macht sehen will. Nun, wie ich sagte, Satan ist nicht alleine bei seiner Machtausübung, Epheser Kapitel 6 und Vers 12. Epheser 6 und Vers 12, denn wir, wahre Christen, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, das darf man nie vergessen. Deswegen nehmen wir auch an diesen politischen Wahlen in keinster Weise teil, kämpfen jetzt für einen Kandidaten gegen einen anderen Kandidaten oder nehmen natürlich auch nicht an Kriegsüberlegungen teil, an Kriegsausübungen. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, wir kämpfen auch nicht mit Fleisch und Blut, sondern wir kämpfen mit wem? Mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren dieser Welt, die über diese Finsternis herrschen, diese finstere Welt, nämlich mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Auch hier schreibt die Lutherbibel 2009, es geht um die Herrscher der Welt, wo es hier heißt, mit den Herren der Welt. Es sind Satan und seine Dämonen, die über diese Welt herrschen. Die Bibel macht das sehr deutlich. Entweder man akzeptiert dies oder man akzeptiert es nicht. Aber das ist das, was die Bibel lehrt. Die Bibel lehrt noch mehr. Offenbarung Kapitel 2. Offenbarung Kapitel 2 und Vers 13. Und Satan ist derjenige, der die Menschen beeinflusst. damit sie seinen Willen tun. Und einige verstehen dies, diejenigen, die von Gott berufen sind, dass sie sich gegen Satan wenden müssen, dass sie Satan widerstehen müssen. Die meisten Menschen heute verstehen es in keiner Weise. Offenbarung Kapitel 2 und Vers 13. Ich weiß, wo du wohnst, sagt hier Christus zu der Gemeinde in Pergamon, da, wo der Thron des Satans ist. Da, wo der Thron des Satans ist. Satan hat einen Thron, hier auf Erden. Den hat er immer schon gehabt, seitdem er über diese Erde eingesetzt wurde. Damals noch als Luzifer, der Engel des Lichtes, aber der wurde dann zum Fürsten der Finsternis. In Jesaja 14 wird beschrieben, wie er zum Fürsten der Finsternis wurde. Jesaja 14, und lesen wir die Verse 12 bis 14. Jesaja 14 und Vers 12. Wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern? Wie wurdest du zu Boden geschlagen, du Bezwinger der Völker? Denn er ist derjenige, der dann zu dem Bezwinger, dem Herrscher über die Völker wurde. Du aber gedachtest in deinem Herzen, ich will in den Himmel steigen, den dritten Himmel, wo Gott wohnt, und meinen Thron, schauen Sie, dieser Thron, der nach wie vor hier auf Erden ist, den wollte er über die Sterne Gottes erhöhen, über die Engel Gottes, die Gott gehorsam geblieben sind. Und ich will mich setzen auf den Berg der Versammlung im fernsten Norden. Ich will auffahren über die hohen Wolken und gleich sein dem Allerhöchsten. Er wollte Gott werden. Er wollte die Herrschaft nicht nur über die Erde haben, sondern über das gesamte Universum. Seinen Thron wollte er damals schon erhöhen, über die Engel Gottes, letztendlich Gott von seinem Thron im Himmel werfen. Hat aber nicht geklappt. Er wird es nochmal versuchen, wie uns die Offenbarung zeigt. Er wird nach wie vor dann verlieren. Aber es geht mir darum, er hat seinen Thron nach wie vor auf Erden. Denn als Christus das der Gemeinde zu Pergamon schrieb, das war viele, viele Jahre später, nachdem dieser erste Aufstand von Luzifer gegen Gott stattgefunden hatte. Was sagt Christus über die Herrscher dieser Welt? Nun, wenn man versteht, wer diese Herrscher dieser Welt sind und wer diesen Herrschern die Macht gibt, sollten wir uns nicht verwundern. Und wir sollten auch daran denken, was damals Samuel dem Volk Israel sagte, was geschehen würde, wenn sie sich einen König erbeten würden, was sie getan haben. Matthäus Kapitel 20. Matthäus Kapitel 20, angefangen in Vers 20. Da trat zu ihm die Mutter der Söhne des Zebedäus, es waren Jakobus und Johannes, mit ihren Söhnen, fiel vor ihm nieder und wollte ihn um etwas bitten. Und er sprach zu ihr, was willst du? So sprach zu ihm, lass diese meine beiden Söhne sitzen in deinem Reich, einen zu deiner Rechten und den anderen zu deiner Linken. Also eine Vorrangstellung wollte sie für ihre Söhne haben. Aber Jesus antwortete und sprach, ihr wisst nicht, was ihr bittet. Ja, könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Sie sprachen zu ihm, ja, das können wir. Und er sprach zu ihnen, naja, interessant ist auch, dass sie damals ihn alle verließen, als er dann verhaftet wurde. Aber er sprach zu ihnen, meinen Kelch werdet ihr zwar trinken in der Zukunft. Scheinbar würden auch sie den Märtyrertod sterben, scheinbar auch Johannes. Aber das Sitzen zu meiner Rechten und zu meiner Linken zu geben, steht mir nicht zu. Das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist, von meinem Vater. Und als die Zehn das hörten, da wurden sie unwillig über die zwei Brüder, denn die wollten auch gerne diese Vormachtstellung haben. Aber Jesus rief sie zu sich und sprach, ihr wisst, wissen wir das, dass die Herrscher ihre Völker niederhalten, unterjochen, tyrannisieren, nehmen auch manchmal die Presse mit zur Hilfe dazu und die Mächtigen ihnen Gewalt antun. Aber so soll es nicht unter euch sein, sondern wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. Und wie der Menschensohn nicht gekommen ist, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. Denn durch seinen Tod können wir Vergebung der Sünde erlangen, können wir letztendlich im Reich Gottes sein, aber als dienende Herrscher, nicht als Gewalttäter und Mächtige, wie sie hier in der Welt existieren. Diese Warnung wird nach wie vor später in 1. Petrus ausgesprochen. Die Warnung, dass wir, wenn wir Macht haben, sagen wir mal Macht in Anführungszeichen, Autorität über die Gemeinde und natürlich die Prediger haben diese Autorität, sie sollen die Gemeinde in richtiger Weise leiten. Aber wie soll es geschehen und wie soll es nicht geschehen? 1. Petrus 5 und Vers 3. Ihr sollt nicht als solche herrschen, die über die Gemeinden herrschen, sondern als Vorbilder der Herde. Man geht mit gutem Beispiel voran. Aber die Gefahr ist natürlich die, und wir haben es oft gesehen, im Laufe der Geschichte der Kirche, dass wenn jemand eine hohe Position hat in der Predigerschaft, sagen wir einmal, der meint dann, der müsste dann über die Gemeinde herrschen. Der müsste denen alles sagen, was für ein Auto man kaufen soll, ob was für eine Farbe das Auto haben soll, was für eine Art von Zahnpasta man zu sich nehmen soll. Sie lachen drüber, das hat es alles gegeben. Das gibt es natürlich nicht in der Kirche des ewigen Gottes, um das klar und deutlich zu machen. Das Problem ist, dass wenn das Volk zusammenkommt, um einen König zu erwählen, einen Herrscher zu erwählen, einen Politiker zu erwählen, sie fragen Gott nicht, was eigentlich Gott von der ganzen Sache hält. Deswegen sollten sie gar nicht bei solchen Situationen teilhaben. Aber in Jesaja Kapitel 31, da lesen wir einmal Vers 1. Wehe denen, die hinabziehen nach Ägypten um Hilfe und sich verlassen auf Rosse und vertrauen auf Wagen, weil ihrer viele sind und auf Gespanne, weil sie sehr stark sind, aber sie schauen nicht auf den Heiligen Israels und den Herrn befragen sie nicht. Ja, wie sieht denn Gott eigentlich die Sache? Ach, geht doch die meisten Menschen gar nichts an. Auch in Jesaja Kapitel 30, die Verse 1 und 2. Wehe den abtrünnigen Kindern, spricht der Herr, die ohne mich Pläne fassen und ohne meinen Geist Bündnisse eingehen, um eine Sünde auf die andere zu häufen, die hinabziehen nach Ägypten und befragen meinen Mund nicht. Zuflucht zu suchen hier im Schatten Ägyptens, auf diese beiden Stellen sind wir in der letzten Predigt bereits angegangen. Der Punkt ist ja der, auch bei politischen Wahlen fragen die Menschen sich nicht, ja, ist das, was Gott will? Ach, dann muss man den oder die wählen, über den oder die, weil es zwar beides schlecht, aber ich will dann mal das kleinere Übel. Habe ich oft gehört. Ja, ist Gott wirklich der Ansicht, dass man das kleinere Übel wählen soll, dass man seine Stimme für das kleinere Übel abgeben soll, für ein Übel abgeben soll, wenn Gott sagt, hab nichts zu tun mit den Dämonen, hab nichts zu tun mit Ungerechtigkeit. Was hat Gerechtigkeit zu tun mit Ungerechtigkeit? Was hat Licht zu tun mit der Finsternis? Nein, Gott befragen sie nicht. Und was tun sie dann? Hosea, Kapitel 8 und Vers 4. Hosea, Kapitel 8 und Vers 4. Sie machen Könige, aber ohne mich. Das heißt hier in der Vergangenheit, sie machten Könige, aber ohne mich. Aber das heißt im Hebräischen, im Original, sie machen Könige, aber ohne mich. Sie setzen Oberer ein und ich weiß nichts davon. So sollte es wiedergegeben werden. Ich weiß nichts davon, natürlich weiß Gott alles, worum es geht, aber ich weiß nichts davon in dem Sinne, dass ich das hier nicht unterstütze. Ich sage nicht, ja, das sind diejenigen, die ihr jetzt einsetzen sollt. Im Großen und Ganzen ist es zunächst einmal egal, wenn es nicht gegen Gottes Plan verstößt. Aber wie gesagt, die Menschen selbst haben natürlich keine Ahnung von Gottes Plan. Diejenigen, die in Wahlen sich daran beteiligen, die haben scheinbar, wenn sie selbst noch den Plan Gottes einmal kannten, ihn vergessen, zumindest zum großen Teil vergessen. Die Tatsache, dass sie Botschafter sind für Jesus Christus, dass sie nicht Teil sind dieser Welt, dass sie herauskommen sollen aus diesem Babylon der Verwirrung, dass ihr Bürgerrecht im Himmel ist, dass wir warten auf Jesus Christus, der das Reich Gottes hier, die Herrschaft Gottes auf Erden errichten wird, dass diese Regierung zurzeit in den Händen Satans liegt, alles dieses scheinbar vergessen worden. Wenn man meint, man müsste aus dieser Welt, aus diesem politischen Wirrwarr, dieser Korruption, dieser bewussten Verwirrung und Verteufelung anderer eine bessere Welt machen. Sie planen sogar gegen Gott. Schauen Sie, die Herrschenden. Die Herrschenden tun sich zusammen um gegen Gott, um das, was Gott eigentlich will. Darum kümmern sie sich nicht, sie gehen dagegen vor. Vielleicht unbewusst, vielleicht sogar bewusst. Psalm 83. Auch diese Stelle hatten wir in der letzten Predigt erwähnt. Ich erwähne sie noch einmal, aber jetzt aus einem anderen Grunde noch. Psalm 83 und Vers 6. Ja, sie haben einmütig beraten, das sind diese Herrscher, die sich zusammentun, um gegen Israel vorzugehen, und haben einen Bund wieder dicht gemacht, sagt der Asab zu Gott. Sie haben einen Bund gegen dich gemacht, geht es hier. Gegen den Bund, gegen Gott geht es hier. Das ist der Zusammenhang. Was ist das für eine Haltung? Nun, die Haltung wird in Psalm 2 die Verse 2 bis 4 beschrieben. Psalm 2 und die Verse 2 bis 4. Was meinen Sie wohl, warum das Tier stark gegen die Heiligen vorgehen wird? Nun, das Tier mag in keinster Weise das, was wir sagen. Dass wir ihn identifizieren als das Instrument, das Werkzeug von Satan, dem Teufel. Das wird das Tier natürlich nicht wissen. Das Tier lebt heute schon. Ich meine auch zu wissen, vielleicht zu wissen, möglicherweise zu wissen, erahnen zu können, wer das Tier sein könnte und sein mag. Aber ich will es nicht sagen, bevor ich absolut sicher bin. Aber wer es auch sein mag. Im Psalm 2, die Verse 2 bis 4. Die Könige der Erde lehnen sich auf. Und die Herren halten Rat miteinander. Wider den Herrn, Gott den Vater, und seinen Gesalbten, Jesus Christus. Lasset uns zerreißen, ihre Bande. Oh nein, wir wollen dieses schreckliche Gesetz nicht mehr halten. Was das sollen wir halten? Ach nee, wir können doch tun und lassen, was wir wollen. Lasst uns zerreißen, ihre Bande, und von uns werfen ihre Stricke. Wir sind unser eigener Herr. Vers 4. Aber der Herr, derjenige, der im Himmel wohnt, der lacht ihrer. Und der Herr spottet ihrer. Das heißt, einst wird er mit ihnen reden seinen Zorn. Und mit seinem Grimm wird er sie schrecken. Denn Gott weiß ja, was geschehen wird. Aber hier ist eine Rebellion wiederum gegen Gott beschrieben. In Jeremia Kapitel 2. Jeremia Kapitel 2 und Vers 20. Deswegen, diese ganzen Stellen, die sollten uns doch klar und deutlich machen, dass wir mit diesem ganzen Mist der politischen Korruption in keinster Weise irgendetwas zu tun haben sollten. Oder wollen wir uns zu Handlangern Satans machen? Jeremia 2 und Vers 20. Denn von jeher, sagt Gott, hast du dein Joch zerbrochen, dieses Joch, was ihr meint, ein Joch zu sein, und deine Bande zerrissen und gesagt, ich will nicht unterworfen sein, sondern, das will ich tun, auf allen hohen Hügeln, unter allen grünen Bäumen triebst du Hurerei. Götzendienst, man wendet sich von Gott ab. Jeremia Kapitel 5. Die Verse 3 bis 6. Herr, deine Augen sehen auf Wahrhaftigkeit. Du hast sie geschlagen, aber sie fühlten es nicht, verstanden nicht, warum sie die Probleme haben, die sie haben. Fast hast du sie vernichtet, aber sie besserten sich nicht. Sie haben ein Angesicht härter als ein Fels und wollten sich nicht bekehren. Ich aber dachte, wohlan, sagte Jeremia hier, es sind arme, unverständige Leute, das Volk. Die werden verführt von den Mächtigen, von den Großen, von der Presse, von den Politikern. Das sind arme, unverständige Leute. Die wissen nicht um des Herrn Weg und um ihres Gottes Recht. Ja, ich will zu den Großen gehen und mit ihnen reden. Die werden um des Herrn Weg und ihres Gottes Recht wissen. Aber sie alle, groß wie klein, Herrscher wie Beherrschte, sie alle haben das Joch zerbrochen und die Seile zerrissen, mit anderen Worten, sie haben sich alle von Gott abgewandt, wollen nicht untertan sein. Es heißt in einem Gleichnis, was Christus bringt, dass als er kam, der Sohn, da haben sie gesagt, okay, wir wollen nicht, dass der über uns herrscht. Dann haben sie ihn umgebracht. Wir haben keinen Gott als Cäsar. Vers 6. Und darum schlug sie auch der Löwe aus dem Walde, der Wolf aus der Steppe fällt über sie her, der Panther belauert ihre Städte, alle, die von da herausgehen, werden zerfleischt, denn ihre Sünden sind zu viele und sie bleiben in ihrem Ungehorsam. Nun, das bezog sich hier und bezieht sich hier auf Israel und Juda. Ich sage, das bezieht sich auch mit auf Deutschland, auf Österreich, auf die Schweiz, auf Europa. Sie alle leben nach wie vor in ihrer Sünde. Sie wollen sich nicht bekehren und von daher wird es auch zu schrecklichen Ereignissen kommen. Das muss sie aber nicht treffen. Sie können anders sein. Sie können herauskommen aus diesem von Satan beherrschten Wirrwarr der babylonischen Konfusion. Schauen wir uns Jesaja Kapitel 14 an. Jesaja Kapitel 14, die Verse 3 bis 5. Und zu der Zeit, wenn dir der Herr Ruhe geben wird von deinem Jammer und Leid und von deinem harten Dienst, in dem du gewesen bist, dann wirst du dieses Lied anheben gegen den König von Babel, dem zukünftigen Tier, diesem König von Assyrien, diesem chaldäischen König sozusagen, aber der König, der von Assyrien kommt, über Europa herrschen wird. dann wirst du dieses Lied anheben und sagen, wie ist es aus mit dem Treiber sogar? Und das Toben hat ein Ende. Und der Herr hat den Stock der Gottlosen zerbrochen, die Rute der Herrscher. Dann wird Gott eingreifen. Christus ist dieser Stein, dieser Fels, der im Buch Daniel beschrieben wird, der alle Reiche dieser Erde zermalmen wird, um das Reich Gottes hier auf Erden errichten zu können. Denn alle diese Reiche von Satan beherrscht, können keine Zukunft haben. Haben keine Zukunft. Und letztendlich sagt uns auch Paulus sehr deutlich, was mit den Herrschern dieser Welt gemeint ist. Sie sind unter der Herrschaft Satans des Teufels. Wie ich sagte, natürlich, Satan kann nur das tun, was Gott zulässt. Aber gleichwohl gilt, was in 1. Korinther Kapitel 2, 1. Korinther Kapitel 2, in die Verse 6 bis 8 geschrieben steht. Ich habe ein wenig zunächst einmal schauen müssen, weil ich hatte bei mir hier nur 1. Korinther stehen, aber ich wusste, es muss entweder in Kapitel 1 oder 2 sein. 1. Korinther 2 und Vers 6. Von Weisheit reden wir aber unter den Vollkommenen, denen, die mehr und mehr vollkommen werden. Doch nicht von einer Weisheit dieser Welt, der Philosophie dieser Welt, der Religionen dieser Welt, des wirtschaftlichen Weltsystems, der politischen Korruption. Davon reden wir nicht. Wir reden auch nicht von der Weisheit dieser Welt und den Herrschern dieser Welt. Die vergehen. Die vergehen. Sondern wir reden von der Weisheit Gottes, die im Geheimen und im Geheimnis verborgen ist. Aber uns, die wir die Wahrheit kennen, ist sie offenbart worden. Es ist uns gegeben, die Geheimnisse Gottes zu verstehen. Für die meisten ist es nach wie vor ein Geheimnis. Ja, was tut Gott eigentlich hier jetzt zur Zeit? Aber wir reden die Weisheit Gottes, die im Geheimnis verborgen ist, die Gott vorherbestimmt hat, vor aller Zeit zu unserer Herrlichkeit. Das ist Teil des Geheimnisses. Wir sollen zu verherrlichten Gottwesen werden, zu wiedergeborenen Gottwesen, wenn Christus zurückkommt. Vers 8, die keiner von den Herrschern dieser Welt erkannt hat. Die wissen nichts davon, was Gott eigentlich hier auf Erden wirkt. Denn wenn sie die erkannt hätten, dann hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Interessant, nicht wahr? Sie waren so von Satan verblendet, dass sie, die Herrscher dieser Welt, es geht nicht nur um die paar, die damals herrschten, es geht nicht nur um Pilatus, es geht grundsätzlich um alle Herrscher dieser Welt. Die sind alle verantwortlich, mitverantwortlich. Nun, wir sind es auch, denn wir alle haben gesündigt. Aber Gott hat uns herausgeholt aus dieser Welt. Er hat nicht viele Herrscher aus dieser Welt herausgeholt. Das ist mal sicher. Wenn sie die Wahrheit verstanden hätten, dann hätten sie Jesus Christus nicht gekreuzigt. Doch vergleichen wir nun, was in Vers 10 gesagt wird. In 1. Korinther Kapitel 2 und Vers 10. Uns aber hat es Gott offenbart. Durch den Geist. Denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen Gottes. Der Geist Gottes in ihnen gibt ihnen Weisheit und Erkenntnis. Und zum Abschluss Vers 12. Wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt. Satan, der Teufel wird hier angesprochen. Die Dämonen dieser Welt werden hier angesprochen. Dieser Geist der Finsternis, der über diese Welt herrscht, den hatten wir vielleicht einmal in gewisser Weise zu konfrontieren. Zunächst einmal waren wir von ihm beeinflusst, natürlich wie alle Menschen heute von ihm beeinflusst sind, ohne es vielleicht zu wissen. Aber jetzt sind wir andere Menschen geworden. Wir sollten es zumindest sein. Wir lehnen diesen Geist der Finsternis ab und all das, wofür dieser Geist der Finsternis eintritt. Und Paulus sagt, den haben wir nicht mehr empfangen. Mit dem haben wir nichts mehr zu tun. Sondern wir haben empfangen den Geist aus Gott. Wir haben den Heiligen Geist empfangen, der jetzt in uns ist, wenn wir auf richtige Weise getauft worden sind, der mit uns wirkt, wenn wir dazu berufen werden, zu Gott zu kommen. Wir haben diesen Geist aus Gott empfangen, damit wir wissen, was uns von Gott geschenkt ist. Und wenn wir das wissen, dann haben wir nichts mehr zu tun mit diesem Babylon, der Konfusion, der Welt, die von Satan und seinen Dämonen beherrscht ist, von Satan, der seine Macht und seine Autorität den Herrschern dieser Welt gibt. die dann über die Menschen herrschen mit Willkür und mit totalem Unverständnis. Darum geht es, meine lieben Freunde. Ich hoffe, Sie verstehen dies. Ich hoffe, Sie verstehen, dass wenn wir uns heute auch Regierungsmaßnahmen anschauen, was immer sie sein mögen, wo die herkommen. Ich hoffe, Sie verstehen, wenn Sie diese Lügen hören, die angeblich jetzt in Amerika zur Wahrheit geworden sein sollen, dass auch zum Beispiel jemand wie Herr Biden, der nächste Präsident ist, dazu erklärt worden ist. Hoffentlich verstehen Sie, wo diese Lügen herkommen. Sie kommen von dem Geist dieser Welt. Aber Sie haben den Geist Gottes, der Ihnen die Wahrheit zeigt. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.